Ich werde jetzt hier einen Vortrag über das Wikipedia-Projekt halten. Vielleicht ist der ein oder andere hat vielleicht schon mal vorher einen kleinen Abstecher zur Webseite gewagt. Das, die deutsche ist www.wikipedia.de, die englische wikipedia.org. Wir sind ein Projekt, die versuchen, eine freie Enzyklopädie zu erschaffen. Also eine Enzyklopädie, die unter der Bezeichnung Open Content einzuordnen ist. Also das sind, wir versuchen Inhalte zu schaffen, die von jedermann frei verwendet werden können. Was genau frei bedeutet in dem Zusammenhang, werde ich noch näher erläutern, wenn wir nachher auf unsere Lizenz kommen. Ich werde meinen Vortrag so gliedern, dass ich zuerst kurz was generell über Enzyklopädien sage, dann erkläre, was ein Wiki ist. Wir heißen Wikipedia und vielleicht ist dem einen oder anderen das auch schon ein Begriff, was ein Wiki ist. Auf jeden Fall werde ich es nochmal genau erläutern. Das ist eine Plattform sozusagen, die wir benutzen, um eine Enzyklopädie zu schaffen. Aber man kann mit so einem Wiki auch ganz viele andere Sachen machen. Wir benutzen also das Wiki, um eine Enzyklopädie zu schreiben. Das heißt, wir sind eine Wiki-Enzyklopädie. Aber danach werde ich mal kurz erläutern, was bei uns anders ist als bei normalen Wikis. Wir haben bestimmte Gemeinsamkeiten mit Projekten der freien Software oder Open Source. Darauf werde ich danach kurz eingehen. Und dann komme ich zu unserer Lizenz, die GNU Free Documentary License, die also sozusagen das Ganze rechtlich absichert, unsere Freiheit. Wir haben eine Basis für diese Enzyklopädie, sozusagen das Hauptkriterium für alle Artikel. Sozusagen was nachdem sozusagen das bewertet wird, wie unsere Artikel geschrieben werden. Das ist der neutrale Standpunkt, von dem aus alles formuliert sein soll. Das ist sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner, auf den wir uns geeinigt haben. Weil man sich ja vorstellen kann, dass man so einen Enzyklopädieartikel auf alle möglichen Arten schreiben kann. Und mit dem neutralen Standpunkt funktioniert das auf jeden Fall sehr gut. Aber dazu komme ich dann. Wie bei jedem Projekt haben natürlich auch wir bestimmte Schwachpunkte, die zum Teil vielleicht im Produktionsprozess begründet sind. Aber halt natürlich auch auf die technische Basis. Da sind wahrscheinlich natürlich hier die Spezialisten, die vielleicht irgendwie schon während des Vortrags sich überlegen, wo unsere Schwachstellen sind und was man alles irgendwie anstellen könnte bei uns. Und wir machen uns natürlich auch einen Kopf darum, wie man dem entgehen kann und was man dagegen machen kann. Und da komme ich da halt kurz drauf. Beziehungsweise unsere Sicherheitsexpertin, die hier dazu einberufen wurde. Ganz kurz werde ich die Geschichte unseres Projekts nochmal darstellen, was bisher geschehen ist sozusagen. Dann den Zwischenstand, was sozusagen zurzeit der Ist-Zustand ist. Und zum Schluss ein paar Statistiken, dass man mal sieht, irgendwie, dass unser Projekt vorangeht und wie es vorangeht. Und ein kurzer Ausblick zum Schluss, was wir hoffen, was in Zukunft passiert. Ich weiß nicht, ihr könnt mich wirklich hören oder soll ich das Mikro lieber in die Hand nehmen oder so? Ist das... Ja? Klasse. Okay. Ja, ich kann es auch in die Hand nehmen, also ist kein Problem. Ja? Okay. Enzyklopädien. Eine Enzyklopädie ist ein schöner, offener Begriff, so da kann man sich alles Mögliche darunter vorstellen. Und ich habe bin halt im Netz ein bisschen rumgesurft und habe da halt auch alle möglichen Definitionen zu gefunden, was eine Enzyklopädie ist. Und die meisten versuchen das sehr offen zu fassen. Also Kompendien des menschlichen Wissens klingt zum Beispiel sehr schön, finde ich. Oder es gab dann bei brockhaus.de, die schreiben, eine Enzyklopädie ist die Grundlehre aller Wissenschaften und Künste. Gut, also da passt halt eine ganze Menge drunter, kann man auf jeden Fall sagen. Die Frage, wie man das abgrenzt und wo man da die Grenzen genau zieht, ist natürlich eine Frage, die wir uns auch stellen. Und was eigentlich auch ein laufender Prozess ist, dass man immer wieder überlegt, gehört das noch in eine Enzyklopädie rein oder lässt man bestimmte Spezialthemen oder bestimmte Sachen, die vielleicht irgendwie auf dem Planeten nur ein paar hundert Leute interessieren, nicht lieber raus. Dazu erzähle ich nachher auch noch ein paar Worte. Die erste Enzyklopädie, die es gab für die historisch Interessierten, war die erste neuzeitliche, sage ich mal, war die Enzyklopädie von D'Alembert und Diderot, ja, zwei Franzosen, die man unschwer vermuten kann, von 1772. Die hatte 28 Bände, 71.818 Artikel und dazu nochmal knapp 3.000 Illustrationen. Also eigentlich schon recht umfangreich. Also bei den Griechen gab es natürlich auch schon Wissenssammlungen, wie man das so vermuten kann, aber das ist halt die erste moderne. Und es gab dann im 18. Jahrhundert eine ganze Menge Enzyklopädien, die da im Geiste der Aufklärung und des Humanismus und so weiter halt da entsprungen sind in verschiedenen Ländern. Und das war auf jeden Fall so ziemlich die erste. Gut, in Deutschland ist natürlich der Brockhaus am bekanntesten. Da habe ich mal nachgeschaut, zur Zeit ist da die Auflage von 1999 aktuell, ist die 20. Ja, 24 Bände, 260.000 Stichwörter, 17.000 Seiten, 35.000 Abbildungen, Karten, Tabellen und so weiter und so fort. Und das Ganze gibt es natürlich auch in digitaler Form mittlerweile. Das sind, glaube ich, 3 CD-ROMs. Da sind genauso viele Artikel drauf und nochmal dann 13 Stunden Ton, 250 Videos noch dazu gepackt und so weiter. Also gibt es ganz nette Sachen und ist halt, wir machen uns natürlich auch im Kopf, wie weit wir halt nicht nur Text produzieren, sondern bei uns gibt es halt auch schöne Abbildungen und so weiter. Aber was halt immer ein bisschen mehr Aufwand ist, als halt einen Text zu fabrizieren. Wo man halt solche Abbildungen hierher bekommt, die halt auch schon frei sind. Also ihr könnt natürlich nicht von irgendwo was kopieren, sondern ja, muss uns auch bemühen, zu gucken, wo die herkommen. Ein bisschen kurz nochmal hier die Vorteile von Online-Enzyklopädien, natürlich im Vergleich zu gedruckten Enzyklopädien. Klar, bestehen aus Hypertext. Ist, glaube ich, wahrscheinlich auch jeden Begriff, also schöne Verlinkung und so weiter, dass man von einem Thema zum anderen springen kann und wenn man über irgendwas stolpert, was man noch nicht kapiert, dann sollte es im besten Sinne dann irgendwie einen Artikel geben, der halt ein bestimmtes Stichwort schnell erklärt. Und diese Verlinkung ist halt bei uns auch ein ganz wichtiges Thema. Also unser Motto ist meistens eher, lieber einen Link zu viel schon mal anlegen, als einen zu wenig. Manche Leute übertreiben es ein bisschen, aber das werdet ihr dann schon sehen. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Inhalte dynamisch sind. Das heißt, sie können immer schön aktuellen Entwicklungen angepasst werden. Also wenn mal wieder irgendwie in der Quantenphysik irgendwas Neues entdeckt wird, dann sind wir ein bisschen fixer als der Brockhaus, der das dann da reinpacken kann. Und wir sind kostengünstig natürlich. Also so einen Server ins Netz zu stellen, ist ja auch jedem klar, das kostet nicht die Welt. Und es ist ein bisschen einfacher, als ein vierbändiges Ding aufzulegen. So. Es gibt natürlich schon andere Online-Enzyklopädien außer uns. In Deutschland sind die bekanntesten wissen.de, Xipolis und Encarta.de. So, aber das sind halt alles natürlich Enzyklopädien, die nicht irgendwie von Menschenfreunden ins Netz gestellt wurden und kostenlos Zugriff gewähren auf alle Inhalte, sondern bei den meisten gibt es halt einen bestimmten Bereich an Artikeln, die halt frei zugänglich sind. Frei im Sinne von kostenlos, nicht im Sinne von frei verwendbar. Und die meisten kosten natürlich. Glücklicherweise hat sich da noch nicht so bezahlt, so Micropayment und sowas noch nicht so richtig durchgesetzt im Standard bisher. Also ich weiß nicht, ob die besonders viel Geld machen, aber auf jeden Fall versuchen sie es. Was ist ein Wiki? Ein Wiki oder Wiki-Wiki oder auch Wiki-Wiki-Webs oder auch Wiki-Webs, wie sie genannt werden, sind offene, kooperative Autorensysteme für Webseiten. Also Wiki-Wiki kommt aus dem Hawaiianischen und bedeutet schnell. Und das ist eigentlich auch das Hauptkennzeichen von einem Wiki. Man kann sehr schnell Inhalte ändern. Bei einem Wiki gibt es auf jeder Seite einen Knopf, da steht drauf, diese Seite bearbeiten. Und da drückt man drauf, hat eine kleine Editierbox, wo der Inhalt der Website angezeigt wird und kann wunderbar Text ändern, ohne großen Aufwand. Und ich kann mich noch genau das erste Mal erinnern, als ich so ein Wiki gesehen habe, das war halt auch die Wikipedia, und ich einfach baff davor saß und eigentlich nicht glauben konnte, dass ich jetzt auf so, halt von außen, ohne große Hindernisse oder irgendwas, einfach auf Bearbeiten klicken konnte, was verändert habe und abgespeichert habe und mir die Seite wieder angezeigt habe und es war geändert. Also okay, vielleicht für die Hacker unter euch ist das vielleicht nicht so ein großes Erstaunen, aber also für mich als Normalanwender auf jeden Fall war ich schockiert. Und habe gesagt, das sind irgendwelche Idioten, die da, weiß ich auch nicht. Ja, dann war ich aber auch ganz schnell angefixt von der Idee und fand es halt unglaublich faszinierend, dass es geht und dass man das einfach so machen kann. Und ja gut, die Idee, damit eine Enzyklopädie zu machen, fand ich natürlich auch ziemlich geil. Ja, Hauptkennzeichen ist die freie Editierbarkeit und das Tolle auch ohne Anmeldung. Also natürlich gibt es auch ein paar Wikis irgendwie in irgendwelchen firmeninternen Netzen oder so, wo man sich halt einen bestimmten Account irgendwie von irgendwo besorgen muss und dann da halt erst dran darf. Aber bei uns kann jeder, selbst ohne sich einen Benutzeraccount einzurichten, sofort mitarbeiten. Und bei ganz vielen gehen jetzt bestimmt gerade so die Alarmlampen an und alle denken so, wie kann das sein? Irgendwelche Schulkinder, die bei uns auftauchen und ihren Frust ablassen und irgendwelche Sachen zerstören. Naja gut, und das funktioniert ja trotzdem, interessanterweise. Ich kann dir das mal kurz mal vorführen, wie das funktioniert. Und zwar, jetzt habe ich ein kleines Problem. Kann man hier nicht den Monitor zuschalten? Fünf, sechs, sieben, acht? Ja. Dann komme ich hier mit rüber. Ach so, und das wäre jetzt gerade das Outing. Es ist Windows, auf dem es läuft. Eigentlich müsste ich nicht so mit rüberkommen, oder? Wenn ich jetzt hier.
Ja, aber du willst ja.
Ja, aber zur Not irgendwie muss ich halt mir meinen.
Wie Sie sehen, sehen Sie nicht? Ja, das war gerade beides, um das mitzuhaben.
Ja. Ah, geil. Vielen Dank. Cool. Ja, das ist auch alles viel einfacher so. Das ist die Wikipedia. Das ist also die deutsche Wikipedia-Seite. Die Hauptseite. Und also man sieht hier erstmal eine kleine Einführung und dann hier haben wir ein bisschen das versucht zu gliedern in bestimmte Bereiche und so weiter. Und ja, weiter unten sind dann Anleitungstexte, Einführungen, Projektorganisation und so weiter. Ja, ich habe natürlich irgendwie schon ein bisschen rumgespielt und habe hier mal ja, wollen wir es enden? So, also CCC findet man Übereinstimmung in den Überschriften beziehungsweise in den Texten. Also meistens haben wir irgendwie eine Abkürzung, die dann weiterleitet zu einem vollständigen Artikeltitel. Der Chaos Computer Club. So, und jetzt ist hier eine schöne schöner Text, schöner Artikel zum Chaos Computer Club und irgendjemand, wer auch immer das geschrieben hat, hat geschrieben, der CCC ist doof. Also das war ich halt vorhin, eine Überraschung. Auf jeden Fall, so, man kann das halt wunderbar, man sieht es und kann sich jetzt hier anzeigen lassen mit Versionen, die Versionsgeschichte und sollte jetzt hier eigentlich da eine Übersicht sehen, wer den Artikel zuerst geschrieben hat. Das geht hier unten los. Da kann man sehen, das ist also nur eine IP-Adresse. Das muss irgendjemand gewesen sein, der sich nicht eingeloggt hat. Und naja, und dann geht es halt weiter hier. Alle möglichen Leute haben immer wieder ein bisschen was verändert, umgeschrieben, weggelöscht, Neues dazu geschrieben und so weiter. Und irgendein gewisser Kurt Jansson hat halt irgendwie heute Morgen da rumgeschmiert, kann man sagen. Und das kann ich mir hier genau anzeigen lassen. Die Veränderungen zur vorherigen Version, zur aktuellen Version, hin und her und so weiter. Und dann kann man hier schön sehen. Nee. Wäre das eine schlaue Idee gewesen? Ja, auf jeden Fall. Dann ist ja alles in Ordnung. Also auf jeden Fall kann man jetzt hier schön bearbeiten und kriege halt das jetzt halt diese Edit-Box, die angezeigt wird. Ich kann hier hingehen, kann das einfach weglöschen. Ich denke dran. Und kann das einfach speichern. Vielleicht noch ein Kommentar dazu. So. Und das war's. So einfach ist das. Und das Schöne ist, ich als... ja, dieser ganze Scheiß. Nein, ich will das nicht aktivieren. Klar. Ja, es ist nicht mein eigener, es ist eine Entschuldigung vielleicht. Und jetzt ist es schon weg. So, und ich als Süsop habe sogar, also wenn irgendjemand rumnervt irgendwie und mehrere Mülleinträge macht, so, dann habe ich halt eine Auflösung, zeig mir von der IP-Adresse, lass mir die ganzen Sachen anzeigen, drücke auf zurück, rückgängig, und das kostet mich irgendwie, keine Ahnung, 20 Sekunden und dann ist der ganze Schwachsinn halt wieder weg. So, und das Tolle ist, die Leute verlieren ganz schnell, die halt hier Ärger machen wollen, verlieren ganz schnell die Lust daran und auch ihre Motivation. So, und schon ist es wieder weg und das war's. So, das hier ist die Seite letzten Änderungen. Hier kann man schön sehen, welche Artikel heute bearbeitet worden sind. Revisionismus, ja, wunderbar, heiße Diskussion. Und viele andere spannende Themen. Und kann man nachverfolgen, wer gerade was wieder neu dazugeschrieben hat oder weggelöscht hat oder wie auch immer. Und das ist halt endlich das Geheimnis irgendwie. Alle Leute hängen halt auf diesen letzten Änderungen drauf und gucken halt genau, was passiert. Und spannende Sache. Das ist ein Wiki. Das Tolle an einem Wiki ist, dass halt die Syntax relativ einfach war. Das zeige ich jetzt nicht immer ganz genau. Auf jeden Fall macht man, wenn man einen Link haben will, setzt man zweieckige Klammern um ein Wort rum. Dann ist sozusagen erstmal ein Link, der ins Nichts läuft. Dann klickt man auf den Link rauf und kann schon zu dem entsprechenden Begriff einen neuen Artikel anlegen. Aber das könnt ihr euch in Ruhe angucken, wenn ihr da Interesse habt. So einfach geht es. Also Überschriften machen mit zwei Gleichheitszeichen und so. Also die Leute haben sich da schön was ausgedacht. Das ist irgendwie auch für Leute, die irgendwie noch nie HTML oder irgendwas gesehen haben, das ganz intuitiv und fix zu erlernen ist. Die Versionskontrolle, ja, habe ich euch auch gezeigt. Also diese Übersicht der letzten Änderungen von bestimmten Artikeln. Und das Geheimnis, warum so ein Wiki funktioniert, ist halt wirklich, dass halt die Änderungen so schnell rückgängig zu machen sind, dass halt irgendwelche gefrusteten Kids da ganz schnell die Lust verlieren irgendwie und unmotiviert sind. Und das andere Geheimnis ist natürlich dieser Spruch, den natürlich auch alle kennen, von Eric Raymond. Given enough eyeballs, all bugs are shallow. Also wenn genug Leute auf den Code drauf gucken, was bei uns der Code ist, im Prinzip das, was in dieser Editbox drin steht, sich das durchlesen, irgendjemand, irgendeinem Experten, irgendeinem Typen fällt auf, was falsch ist, wo ein Fehler drin ist oder was man besser formulieren könnte oder was noch fehlt oder was man noch ergänzen müsste und so weiter und so weiter. Und es ist ein ständiger Prozess, der da am Laufen ist, bei jedem einzelnen Artikel. Wenn es jetzt ganz konkret zum Thema passt, also eine Diskussion möchte ich nachher machen, wenn aber jetzt Fragen hier konkret dazu sind, dann können wir das auch gerne jetzt machen. Also ich weiß, dass man viel diskutieren kann und da ich habe nachher gibt es was, das ist als Workshop bezeichnet. Ich wollte eigentlich da nur ein kleines Treffen mit Interessierten machen. Die CCC-Leute haben das gleich Workshop genannt, also ist im Anschluss in einem anderen Raum. Ich habe auf jeden Fall Lust zu diskutieren über diese Sachen. Wer da auch Lust zu hat, ist herzlich willkommen. Wir machen eine Wiki-Enzyklopädie, nutzen also diese Wiki-Technik als Plattform beziehungsweise als Instrument zur Erstellung einer freien Open-Content-Enzyklopädie. Da natürlich die Frage, was ich vorhin schon angedeutet habe, der Abgrenzung. Was gehört mit in so eine Enzyklopädie rein, beziehungsweise was gehört auf gar keinen Fall da rein? Und was sind die Graubereiche? Wikipedia ist also sie haben eine eigene Seite, wo diese ganzen Dinge halt aufgelistet sind, wo sich halt immer, wenn wir irgendwie rausfinden, so, dass es irgendwie, es gibt eine Möglichkeit, wie man keine Enzyklopädie schreibt, dann listen wir das auf. Also, was nicht reingehört. Also zum Beispiel sind wir kein explizites Diskussionsmedium. Ganz viele Leute tauchen halt auch bei uns auf immer mal wieder und wollen dann über irgendeine Sache diskutieren, warum der Kapitalismus scheiße ist, was sowieso jeder weiß, oder warum dieses und jenes irgendwie eine dumme Sache ist. Und das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen Diskussion, aber wir wollen eine Diskussion über den Artikel. Wir wollen wissen, wie schreibt man so einen Artikel gut und nicht, ist der Inhalt, ist das Ding an sich schlecht oder toll oder wie auch immer. Wir sind auch keine Link- oder keine Buchsammlung. Also ganz viele Leute wollen dann auch irgendwie dann riesige Linklisten bei uns anlegen. So, das ist halt auch keine gute Idee. Also jemand, der eine Enzyklopädie guckt, der will nicht irgendwie einen riesen Haufen an Büchern oder an Links irgendwie da genannt haben, sondern der will halt kurz, prägnant informiert werden. Und da kann man dann halt, sind wir halt froh, wenn wir irgendwie 5 Links oder 5 Buchtipps halt dann noch mit reinkriegen. Aber mehr soll es dann auch nicht sein. Also dann die Crème de la Crème. Sollte wir uns rein. Wir sind natürlich auch kein Werbemedium, ab und zu, aber interessanterweise sehr selten versucht jemand bei uns halt auch Spam oder ein bisschen verschleierten Spam irgendwie zu platzieren, seine eigene Webseite irgendwie dann halt mit in die Linkliste reinzupacken, wo die dann aber vielleicht dann nicht ganz so toll ist und so. Und da sind wir eigentlich auch relativ fix mit hinterher, die halt wieder rauszunehmen. Also es gibt noch eine ganze Reihe andere Sachen, was wir nicht sind. Das kann man dann mal nachlesen, aber das sind so die gängigsten Fehleinschätzungen, die Leuten unterlaufen, was wir sind. Der Unterschied, der Hauptunterschied zu anderen Wikis, die es so gibt, ist, dass bei uns die Community nur Mittel zum Zweck ist. Also unser Ziel ist, eine Enzyklopädie zu machen und die Community macht die Enzyklopädie. Aber die steht sozusagen nur an zweiter Stelle. Bei ganz vielen anderen Wikis ist es so, dass halt die Community das Ding ist, was zählt. Das ist ein bisschen schwer zu beschreiben. Ich glaube, man merkt das, wenn man sich halt mal verschiedene Wikis anguckt und guckt, wie das halt da läuft. Das soll nicht heißen, dass wir keine Community hätten oder uns keine Gedanken um die Community machen würden. Aber das Ziel, so eine Enzyklopädie zu schreiben, steht halt wirklich an erster Stelle. Und das bedeutet im letzten Schluss eigentlich auch, dass wir bereit wären, bestimmte Prinzipien oder Dinge, die die Community vielleicht kennzeichnen, im Notfall über Bord zu werfen, wenn wir merken, wir erreichen das Ziel, eine Enzyklopädie zu schreiben, nicht. Also darunter würde zum Beispiel fallen, wenn wir merken, das macht irgendwie keinen Sinn, weil einfach zu viele Leute ankommen und sich nicht einloggen und einfach irgendwelchen Müll hinterlassen und das macht uns dann vielleicht dann doch irgendwann mal zu viel Stress oder es kostet uns zu viel Nerven, den immer hinterherzukehren. Gut, dann müssen wir halt irgendwann mal dazu übergehen, halt nur noch Leute reinzulassen, die sich halt vorher einloggen. Was übrigens auch keine große Sache ist. Also man gibt einfach einen Namen an und ein Passwort und dann ist man auch schon drin und so. Man braucht noch nicht mal eine gültige E-Mail-Adresse zurzeit. Aber was könnte man halt zur Not auch ändern und so weiter. Also nicht der Weg ist das Ziel, sondern die Enzyklopädie ist das Ziel sozusagen. Ja, wie auch immer. Keine persönlichen Kommentare im Artikel ist eigentlich auch... Normalerweise denkt man, das ist selbstverständlich, ist auch immer wieder ein Thema und das ist, ja, viele Leute, die halt neu dazukommen, müssen das halt auch vielleicht erstmal erzählt bekommen. Also nicht im Artikel irgendwas eigene Meinung dazu schreiben, sondern es gibt eine eigene Diskussionsseite zu jedem Artikel, da kann man dann, wenn es unbedingt sein muss, auch einen Kommentar zur Sache an sich hinterlassen, aber am liebsten halt immer Diskussion, wie man so einen Artikel schreibt. Und ganz wichtig, alles von uns, also alles, was in so einem Artikel drinsteht, ist vom neutralen Standpunkt ausgeschrieben. Dazu erzähle ich gleich auch noch ein paar Worte. Okay. Dieser neutrale Standpunkt. Wir haben ein paar Gemeinsamkeiten mit anderen Open Source und freien Software Projekten. Also wieder dieses Given Enough Eyeballs, was ich gerade schon erwähnt habe. Je mehr Leute sich, also je offener der Code ist, desto mehr Leute können sich das angucken und desto mehr Leute finden sich, die mitarbeiten und Fehler korrigieren und Neues beisteuern und so weiter. Ich denke, man kann diese Versionskontrolle, die ich vorhin gezeigt habe, vielleicht so ein bisschen vergleichen mit diesem CVS-System. Ich habe es noch nie selber wirklich gesehen, aber vom Hörensagen nach einfach diese Rückkontrolle genau zu verfolgen zu können, wer wann was geändert hat. Ja. Okay. Community nur Mittel zum Zweck, habe ich auch schon erzählt. Die Machtstrukturen sind, also Macht natürlich in Anführungszeichen, weil die Frage ist, wie weit bei einem freien Projekt, wo die Inhalte frei kopierbar sind, überhaupt Macht existiert. Aber es gibt halt gewisse Sachen, die man durchaus als Macht bezeichnen kann. Und die sind relativ ähnlich wie bei freien Softwareprojekten. Also wenn jemand diesen Begriff Diktator, jetzt komme ich nicht drauf. Auf jeden Fall der liebende Diktator übersetzt. Den gibt es auch bei uns. Also jemand, der das Projekt leitet und eigentlich die Macht nur insofern hat, dass ihm halt der Server gehört oder die Plattform, auf der das läuft. Die Leute könnten eigentlich von heute auf morgen sich den ganzen Inhalt kopieren und ein eigenes Ding aufmachen, aber sie bleiben da, weil sie dem Diktator, der als einziges großes Machtmittel besitzt, den Server irgendwann vom Netz zu nehmen und auszuschalten, da bleiben und sie ihm einfach vertrauen, weil das ein netter Typ ist, weil man merkt irgendwie, dass der in dem Projekt engagiert ist und das einfach keinen Sinn macht zu forken, wie das dann ja bei anderen freien Softwareprojekten schon mal vorgekommen ist, aber ja, das macht bei uns eigentlich nicht viel Sinn. Also es gab mal Diskussionen irgendwie, ob die Gefahr besteht bei uns, dass halt derjenige, der den Server betreibt, Werbung schaltet irgendwann mal, und das haben halt ganz viele Leute nicht lustig gefunden. Also ich würde es auch nicht lustig finden. Und dann wurde halt geklärt, dass er das nicht vorhat und so weiter. Aber es gibt dann immer wieder so ein bisschen Verstrickung. Aber im Prinzip könnte halt von heute auf morgen das ganze Projekt halt auch irgendwo anders platziert werden. Ja, die Domain, klar, da müsste man sich halt eine neue Sache überlegen. Aber wie das halt rechtlich ist, irgendwie, wem der denn genau gehört und das. Achso, okay, ja. Alles klar. Ja, das. Wir nachher diskutieren wir noch ein bisschen darüber. Ja, und die freie Lizenz, unter der das Ganze steht. Die freie Lizenz, das ist die GNU-freie Dokumentationslizenz. Also GNU kennt ja bestimmt auch jeder. Und da gibt es halt nicht nur die bekannten General Public License und Lesser General Public License Lizenzen, sondern es gibt halt auch diese freie Dokumentationslizenz, die eigentlich wohl mal entwickelt worden ist dafür, dass man einfach die Anleitung, die bei diesen freien Softwareprogrammen dabei liegt, halt auch unter einer freien Lizenz stellen kann. Und dann ist halt Leuten aufgefallen, dass man die eigentlich auch für alle möglichen anderen Textsorten verwenden kann und nicht nur für Anleitungen. Und wir benutzen die halt auch, vor allem, weil wir keine Lust hatten, uns einen eigenen Kopf drum zu machen, eine eigene Lizenz irgendwie auszudenken. Und vor allem, weil es halt eine ist, die halt schon eine Reputation hat, also die bekannt ist und wo die Leute einfach auch wissen, dass sie die nicht irgendwie groß selber durchlesen müssen, weil genug Leute sie auch schon vorher durchgelesen haben und die auf jeden Fall den hehren Ansprüchen der Freiheit genügt. Unsere Inhalte sind frei kopierbar. Das ist also ein wichtiges Kriterium bei dieser freien Dokumentationslizenz, also ohne irgendwelche Einschränkungen kann die jedermann nehmen und sich kopieren. Allerdings gibt es da doch eine kleine Einschränkung, und zwar müssen Veränderungen erlaubt sein an den Inhalten. Also jeder darf die editieren, jeder darf damit rumarbeiten, solange der Autor, also der ursprüngliche Autor genannt wird. Das sind halt wir, Wikipedia, muss dann halt irgendwo da drunter stehen, dieser Artikel, die erste Version dieses Artikels entstammt dem Wikipedia-Projekt oder so ähnlich. Ganz ausdrücklich erlaubt die freie Dokumentationslizenz auch die kommerzielle Verwendung, also wenn auch das böse Microsoft-Imperium herkommt und sich die Inhalte nimmt, dürfen die ruhig verwenden, solange sie halt dazu schreiben, dass sie von uns kommen. Und dann noch als wichtigen Zusatz das Copyleft. Das Copyleft bedeutet, dass in jeder abgeleiteten Version die Rechte erhalten bleiben müssen. Das ist zum Beispiel anders als bei diesen BSD-Lizenzen, soweit ich weiß, wo einfach man den ganzen Source-Code halt ein eigenes Projekt nehmen kann und das Ganze halt dann plötzlich halt Closed Source machen kann. Sondern auch die abgeleiteten Versionen müssen weiterhin dieser Lizenz unterliegen. Genau. der neutrale Standpunkt. der neutrale Standpunkt bedeutet, man muss sich ja darüber einig werden, wie man solche Artikel schreibt. Und eine normale Enzyklopädie, könnte man über den Daumen sagen, die sind oft von einem objektiven Standpunkt ausgeschrieben. Im Gegensatz zu unserem neutralen, ausgewogenen Standpunkt. Also da gibt es dann meistens Leute, die glauben, dass sie halt wissen, was der objektive Standpunkt ist, was der Standpunkt ist, von dem man aus eine Sache beschreibt und ob eine Sache richtig ist oder nicht richtig ist, gut ist, schlecht ist, wie auch immer. Und gerade in so einem kooperativen Projekt, an dem Tausende von Leuten mitarbeiten, wäre es ein bisschen anmaßend, es ist sowieso ein bisschen anmaßend zu glauben, dass man so einen objektiven Standpunkt finden kann. Und stattdessen verwenden wir den neutralen Standpunkt. Neutraler Standpunkt, das ist das Ziel, dass sowohl Unterstützer als auch Kritiker eines Gegenstandes sich auf einen Artikel einigen können. Das bedeutet, man hat in so einem Artikel nicht nur eine Position vertreten, sondern normalerweise, wenn es ein diskussionswürdiger Artikel ist, halt auch die Gegenposition. Und die stehen nicht einfach lose nebeneinander im Raum und dann steht dann irgendwie dann dieses wahr und das andere ist auch wahr, sondern wir nennen explizit, was halt zum Beispiel die Lehrmeinung bei irgendeiner bestimmten Sache ist und was die Gegenposition zu irgendeiner Sache ist. Also ich habe jetzt natürlich mal das extremste Beispiel rausgenommen, was dann aber auch gerne immer wieder dann wir gefragt werden, wie das denn zum Beispiel mit dem Holocaust ist und den Holocaust-Leugnern. Ob die dann bei uns auch einfach tun und machen lassen können, was sie wollen und einfach ihre eigenen Meinungen dazu schreiben und so weiter. Können sie natürlich nicht. Sondern ein Artikel über den Holocaust würde halt über den Daumen so aussehen, dass halt zuerst genau die Fakten genannt sind, wann da gewesen ist, was passiert ist und so weiter und so weiter. Und es natürlich aber auch die einen Absatz gibt, dass es Leute gibt, die den halt leugnen. Und da sogar Argumente angeführt würden, warum die den leugnen oder was sie glauben, was sie als Argumenten heranziehen können. Aber auch explizit genannt wird, dass das halt eine Minderheitenposition ist, die von wem sie genau vertreten wird, aus welcher Richtung das kommt. Und auch Argumente, die Kritiker der Holocaust-Leugner anführen würden, um das halt zu widerlegen. Aber es würde halt nicht unter den Tisch fallen. Man kann über diesen neutralen Standpunkt stundenlang diskutieren, was das genau bedeutet, wie das genau auszusehen hat, so ein neutraler, vom neutralen Standpunkt ausgeschriebener Artikel. Also es gibt dann halt Leute bei uns auch, die eher so aus dem linken Lager kommen und dann sagen, ja, das ist alles eine bürgerliche, unparteiische Kompromissbildung. Dem ganzen Projekt würde halt der subversive Stachel fehlen. So, also das ist dann halt ja die Frage, so kann man Wikipedia benutzen, um das System umzustürzen, so. Und dann, ja, muss man vielleicht dann doch mal der Realität ins Auge gucken und sagen, so, nee, kann man eigentlich nicht. Also das ist doch mehr so dem aufklärerischen Geiste verpflichtet und zu sagen, so, ja, den Leuten so viel Informationen mitteilen wie möglich, aber so die Schlüsse müssen sie dann vielleicht dann doch selber draus ziehen. Aber es ist halt auch so ein bisschen so eine Hoffnung irgendwie, dass man denkt, so, ja, die Leute sind durchaus in der Lage, Schlüsse zu ziehen, so, und das können die dann schon alleine und das macht irgendwie wenig Sinn, irgendwie eine Enzyklopädie aus dem Boden zu stampfen, die in einer bestimmten politischen Richtung verpflichtet ist oder so. Also das... Was meinst du, was wir praktisch machen? Ich kann nicht... Was meinst du damit genau?
Was macht ihr dann praktisch, wenn halt zwei verschiedene Meinungen da sind?
Es wird diskutiert. Wie das so schön... Kann
ich das vielleicht mal übernehmen?
Ja, kannst du machen, genau.
Also, ich bin auch eine Wikipedianerin und also viel in so kontroversen Projekten aktiv. Die Deutsche ist da relativ friedlich, was Kurt nämlich noch nicht gesagt hat. Das Ganze gibt es in mehreren Sprachen. Die größte ist die englische mit 80.000 Artikeln. Und da prallen oft Meinungen aufeinander, die wirklich gegensätzlicher nicht sein können. Also gerade auch in so Themen Abtreibungsartikel gab einen wochenlangen Edit War, so nennt man das dann, wenn also radikale Vertreter der einen dann wird auf den Diskussionsseiten diskutiert, dann werden versucht, die kontroversen Stellen erstmal aus dem Artikel auszulagern, auszudiskutieren. Es gibt auch Leute, die sich selber der Aufgabe widmen, eben da in solchen Konflikten zu vermitteln, die also selbst neutral sind und sich zurückhalten und versuchen eben zwischen den Parteien zu einer Lösung zu kommen. Und das Erstaunliche ist, in den meisten Fällen funktioniert das. Also es ist üblicherweise so, dass also über mehrere Wochen hinweg ein Editor tobt. Und wenn dann aber mal eine für alle befriedigende Lösung erreicht ist, das heißt, dass sowohl die Argumente der einen Partei als auch die Argumente der anderen Partei angemessen in dem Artikel vertreten sind, dann ist normalerweise Ruhe. Ja?
Habt. Also wenn ich zum Beispiel einen neuen Artikel schreibe, Splitterbombe, die und baue wunderbare Beschreibungen noch gleich rein, wie man eine baut. Quasi erklärend.
Da wäre natürlich schon mal das. Ich denke mal, dieser Artikel würde drin bleiben, solange er nicht gegen amerikanisches Recht verstößt. Also der Server steht in den USA. Das heißt, das, woran wir uns halten müssen, ist einerseits amerikanisches Recht. Und natürlich du, als derjenige, der den Artikel reingestellt hat, musst dann auch noch deutsches Recht beachten, ob du diese Information im Netz veröffentlichen darfst. Also...
Ich bin aber
also rein rechtlich sieht sich derjenige, der den Server betreibt, als Provider. So, der sich nicht verpflichtet fühlt, alles Korrektur zu lesen, alles Kontroll zu lesen, was bei ihm reingestellt wird, sondern er sagt, wenn jemand was auszusetzen hat, dann soll er kommen, ihm eine E-Mail schreiben, dann kann man das auch wegnehmen. Und man kann es halt auch, Administrator kann man halt auch problemlos eine bestimmte Artikelversion rausnehmen, wenn halt irgendwas drinsteht, was man da nicht so gerne drin hätte.
Also so wird eigentlich auch mit Copyright-Verletzungen umgegangen. Also wir versuchen, Copyright-Verletzungen nachzuspüren. Man bekommt dann allmählich ein Gefühl dafür. Man nimmt einen Halbsatz, schmeißt ihn in Google, stellt fest, das ist schon auf einer anderen Website. Dann wird derjenige aufgefordert, er solle doch bitte angeben, ob er der Autor davon ist, wenn es zweifelhaft ist, oder sonst wird es einfach rausgestrichen. Oder bei fraglichen Fällen, wo wir jetzt nichts finden, aber... dann warten wir, bis sich Leute rühren und dann wird es anstandslos getilgt.
Ja, beziehungsweise, also ich habe auch schon Sachen weggelöscht, wo eigentlich das halt offensichtlich ist, dass es halt von irgendeiner anderen Seite kopiert ist. Und also es macht halt auch, wenig Sinn. Also und es tötet auch die Motivation so ein bisschen, wenn man irgendwie einfach nur sieht, irgendwie jemand hat was rüber kopiert von irgendwelchen anderen Sachen. Das macht doch keinen Spaß. Also ganz wichtig auch, es macht Spaß, Wikipedia-Artikel zu schreiben. Also, das habe ich vielleicht noch gar nicht erwähnt. Schwachpunkte.
Ja, das sind wir bei meinem Thema. Kurt hat ja schon ein bisschen angesprochen, die allgegenwärtigen Vandalen. Wollen wir mal Platz tauschen?
Ja.
So ein Mikro die ganze Zeit zu halten, ist ein bisschen nervig. So. Also, will das irgendwie halten? Kann man das drehen? Ein bisschen tiefer. Okay, jetzt müsste es gehen, oder?
Ja.
Also wir haben regelmäßig Vandalen da, aber die bleiben nie lange. Also die Leute, die sich der Wikipedia verschrieben haben, ein recht seltsames Volk, Kurt und ich sind...
Hm?
Ja. Okay. Na, das geht schon. So. Wie gesagt, man sieht in den Recent Changes, wie vorhin vorgeführt, sieht man die letzten Änderungen. Und gerade also bei anonymen IPs wird dann von den Regulars geguckt, was macht derjenige, schreibt er überall I hate this fucking Encyclopedia oder und sowas wird sehr schnell getilgt. Und,
wenn ich kurz sagen kann, interessanterweise, also ich habe irgendwie die Erfahrung gemacht, dass so nach Schulschluss interessanterweise ganz oft irgendwelche Leute auftauchen und anscheinend irgendwie ein Frust irgendwie, wenn in der Schule mal wieder irgendwas nicht gelaufen ist, da erstmal.
Ja. Ja. Wenn das wiederholt auftritt, kann man zu härteren Mitteln greifen. Also die meisten Vandalen gehen einfach nach ein paar Versuchen weg. Die SysOps, also eine Gruppe von Leuten, die ein bisschen mehr Rechte als normale User haben, können IPs sperren. Das ist natürlich für den technischen Bewanderten nicht unbedingt ein Hindernis. Wenn man sich über Modem einwählt, dann wählt man sich einfach neu ein. Aber ja, das ist das andere Problem beim IP-Sperren. Die SysOps werden also schon immer darauf angesprochen, dass sie vorher gucken, ob das nicht eventuell ein großer AOL-Proxy ist, den sie da gerade gesperrt haben, über den noch 10 andere Leute gerade an der Wikipedia arbeiten wollen, die dann nichts mehr machen können. Solche IPs bleiben auch selten für lange Zeit gesperrt. Falls ein eingetragener User durch sowas auffällt, das ist ein bisschen, also reiner Vandalismus, damit wird kurzer Prozess gemacht. Das größere Problem sind die Fälle, wo gegen den neutralen Standpunkt verstoßen wird, wo gefärbte Artikel veröffentlicht werden, und das läuft mit eigentlich einer langen Diskussion ab. Es wird versucht, die Artikel neutral zu formulieren. Es mischen sich auch immer wieder Leute von außen ein und helfen dort mit. Und das ist eigentlich eine Sicherheit, die von den Leuten geschaffen wird. Also wir haben wenig technische Mittel, sondern viel soziale. Ja, also die schönste Funktion gegen Vandalismus ist die von den Programmierern neulich eingebaute Rollback-Funktion, wo man einfach die Einträge von einem Vandalen alle in einer Liste hat und dann zurück machen kann. Ich möchte jetzt noch kurz auf die größte Gefahr, die der Wikipedia droht, eingehen. Das ist natürlich, wie jeder, der sich jetzt irgendwie dieses System angeguckt hat, erkennen müsste, das sind automatisierte Angriffe, also per Bot. Man kann ja nicht nur einfach so über ein Edit-Fenster schreiben, man kann auch ein kleines Programm dazu schreiben, dass das erledigt. Wir haben ein paar freundliche Bots. Die französische Wikipedia hatte zum Beispiel jetzt einen Chronobot entwickelt, der in der französischen Wikipedia die ganzen Jahreseinträge macht. Alle Wikipedias haben eine Zeitleiste, sodass man zu jedem Jahr Todesdaten, Geburtsdaten wichtiger Leute, Ereignisse, Erfindungen eintragen kann. Also so ein bisschen kleiner Kalender von 2000 vor Christus an bis heute. Und natürlich hat man nicht die Lust, irgendwie zu jedem Jahr da selber was anzulegen. Dafür gibt es also Bots. Und in der englischen Wikipedia gab es den RAM-Bot, der hat sich die Zensusdaten sämtlicher amerikanischer Städte geholt und hat daraus statistische Fließtext-Informationen generiert und hat diese nach und nach eingetragen. Das sind 36.000 Artikel und sorgte für viel Konflikt. In den letzten Wochen hatten wir auch ein paar Bot-Angriffe, also bösartige Bot-Angriffe, auch über mehrere Wikipedias. Die Franzosen wurden im Schlaf erwischt. Es war glücklicherweise jemand von den Amerikanern noch wach, hat das gemerkt und hat dann also IPs sperren können. Aber bis jetzt wird also erstmal diskutiert, welche Verfahren man entwickeln kann, um einen Bot automatisch zu erkennen und gegebenenfalls irgendwie zu sperren. Sobald die mit gespooften IP-Adressen arbeiten, haben wir sowieso verloren.
Das ist ein bisschen fatalistisch, irgendwie das so zu sehen, aber also klar ist bei uns wahrscheinlich die Motivation, Ärger zu machen und seinen Frust irgendwie frei zu machen, gerade wenn man irgendeine Minderheitenposition vertritt und mit irgendeinem Artikel vielleicht nicht zufrieden ist und ja, den Druck der Community zu spüren bekommt, der ist vielleicht größer, als wenn, keine Ahnung, in irgendeinem Kernel-Modul irgendwas anders gemacht wird, als das vielleicht irgendeine bestimmte Person will. Aber vielleicht ist es auch nicht so. Vielleicht sind da, ich meine, da wird's ja auch, ja, gibt's auch heiße Diskussionen natürlich.
Ich meine, das klingt jetzt alles super pessimistisch. Ich hatte jetzt extra die Schwachstellen herausgestellt. In der Regel ist es ein Prozess, der relativ gut läuft. Du wolltest jetzt zur Statistik kommen.
Ja, also ich wollte nur mal sagen, also die Frage ist halt generell, wie motiviert sind Leute, also man könnte auch einen Bot schreiben, man kann Skripte schreiben, auch um, keine Ahnung, im Usenet irgendwelche Newsgroups zu flooden mit irgendeinem Scheiß oder IRC oder irgendwas.
Die werden ganz schnell ab.
So, und die Frage ist halt irgendwie, sind wir chancenlos gegen sowas und wie oft kommt jemand vorbei? Also ich habe Bock irgendwie nachher, wenn ihr Lust habt irgendwie, wenn irgendwelche Leute länger darüber diskutieren wollen oder irgendwelche Ideen haben, wie man dem entgeht oder wie auch immer, können wir da gerne auch nachher noch drüber diskutieren. Also ja, bin ich auch sehr offen für Anregungen.
Ja.
Aber wie gesagt, das meiste, also das klingt ein bisschen heftig irgendwie, aber das meiste läuft eigentlich sehr gut und friedvoll und es ist auch nur eine Minderheit an Artikeln, über die man halt wirklich groß diskutieren muss. Also irgendwie, also die Physiker zum Beispiel habe ich noch keinen Edit War erlebt irgendwie, wo die sich die Köpfe einschlagen wollen.
Die
über
Mathematiker
irgendwas.
Sind auch relativ friedlich.
Ja, sehr friedlich. Ja.
Also die größten Konflikte sind momentan zwischen den Arabern und den Israelis. Also es spiegelt auch ein bisschen die Welt wider.
Kann man so sagen, ja.
Ja,
ganz kurz irgendwie nochmal durch die Geschichte gehetzt irgendwie. Also es gab am Anfang, hat halt Stallman irgendwie mal die Idee gehabt, dass man ja eine freie Enzyklopädie schaffen könnte. Aber hat halt einen kurzen Aufsatz dazu geschrieben und mal in die Runde gefragt, wer dazu Lust hat, aber das ist halt nicht so richtig in die Hufe gekommen, das Projekt. Und ziemlich schnell gab es dann Newpedia, ein Projekt, in dem sich vor allem Wissenschaftler zusammengesetzt haben und versucht haben, eine freie Enzyklopädie zu schaffen, die aber auch nicht richtig in die Hufe kam. Also die haben ein paar Artikel produziert, aber dann gemerkt, so, die haben einfach einen viel zu heftigen Peer-Review-Prozess gehabt, also dass immer wieder das Kontroll gelesen wurde und nochmal Kontroll gelesen wurde und dann das in die nächste höhere Ebene gegangen ist und so weiter und ganz viele Sachen haben sich da ein bisschen totgelaufen. Und irgendjemand sagte so, nee, das ganze Konzept fährt gegen die Wand, wir müssen es anders machen und dann wurde einem halt gesteckt, dass es diese Wikis gibt, die eigentlich genau andersrum funktionieren, die einfach völlig frei sind und wo einfach jeder im Prinzip der hergelaufene Besserwisser kommen kann und irgendwas verändern kann. Und das Ganze halt über den Druck der Community läuft, die Artikelverbesserung, und nicht über irgendwelche festgeschriebenen, starren Verfahren. Ja, dann im Januar 2001 ist die also ran ans Netz gegangen, die englische. Die deutschsprachige kam so im Sommer 2001 dazu, fing sehr langsam an. Zwei Leute im Prinzip haben da irgendwie, der eine hat was ganz viel zu Filmen geschrieben, der andere ganz viel zu Systemtheorie. Aber das war es auch so. Und dann ist peu à peu sind Leute dazugekommen, reingetröpfelt, haben mehr geschrieben und richtig zur Sache. Aber das kann man gleich bei den Statistiken nochmal sehen, wann es richtig zur Sache gegangen ist. Aktueller Zwischenstand kann man sagen, erstmal die Wikipedia funktioniert. Gute Nachricht, ganz viele Leute ganz am Anfang haben gesagt, so, das ist ein Schwachsinnsprojekt, lass das bleiben, das ist reine Zeitverschwendung. Das ganze Projekt macht einfach keinen Sinn und funktioniert aus den und den und den Gründen nicht so. Und man kann sagen, jetzt 2 Jahre sind wir jetzt dabei und es funktioniert. Wir haben irgendwie, klar, Diskussionen, Stress und so weiter, aber es klappt. Dann habe ich dahin geschrieben, Winke, man könnte sagen, Wikipedia ist noch keine Enzyklopädie, beziehungsweise Winke ist noch keine Enzyklopädie, das hätte man das natürlich auch nennen können, in dem schönen rekursiven Abkürzungs- wie sagt man, Tradition, die es halt so gibt. Also wir sind noch keine Enzyklopädie und man kann bei uns ganz viel spannende Sachen lesen, finden und man kann auch ganz viel tolle Artikel finden und hochqualitative Artikel. Gerade in der englischen, muss man natürlich dann gestehen, die allermeisten. Aber wir sind noch im Prozess und wir stehen noch am Anfang des Prozesses. Also einfach auf Glück zu uns zu kommen und zu hoffen, dass man zu irgendeinem Spezialthema einen Artikel findet, das ist ein bisschen illusorisch. Also
den muss man dann selber schreiben.
Genau. Wir haben über 10.000 Artikel, habe ich schon in dem Ankündigungstext geschrieben. Das ist natürlich mit Vorsicht zu genießen. Also wie viele richtig gute Artikel und fertige, in Anführungszeichen, Artikel wir haben, das ist, kann man nicht sagen, ist schwer einzuschätzen. Wir haben eine Liste irgendwie, gerade in der englischen Wikipedia, wo drin steht, exzellente Artikel, auch mit ein bisschen Ironie versehen, die schon gar nicht schlecht sind und die schon also auch durchaus zum größten Teil auch in richtigen Enzyklopädien, auch in Anführungszeichen, Unterschlupf finden würden. Aber wir haben halt auch eine ganze Menge Sachen, wo noch viel, viel, viel Arbeit reingesteckt werden muss. Das wissen wir und das brauchen uns auch keiner erzählen. Also da ist viel, viel noch zu tun. Und bei diesen 100.000 Artikeln, da ist halt auch viel, wie gesagt, die automatisch generierten Städteartikel und so weiter. Also,
naja, die werden aber nicht mitgezählt.
So, und dann, wir haben über 20 Sprachen. Also ist auch schon enorm eigentlich. In denen es Artikel gibt, aber davon haben nur 7 mehr als 10.000. Also man kann sagen, so ab 10.000, dann sieht man, das Projekt ist gestartet und das läuft auch schon ganz gut.
Für die Esperanto-Jünger, es gibt, Wikipedia ist die einzige Enzyklopädie in Esperanto, die es derzeit gibt.
Ich habe ja mal kurz die Statistik irgendwie der Entwicklung der deutschen Artikel aufgezeigt. Also das hellblaue ist halt die Seitenstatistik. Da kann man sehen, so ab da 11.04.2002, da ging es halt plötzlich irgendwie los und da hatten wir einen Artikel in einem schweizerischen Newsmagazin und da kann man mal sehen, wie wichtig halt Publicity ist. Also auch irgendwie ein Tipp an Leute, die ganz andere Sachen vorhaben, sich ein bisschen um Pressearbeit kümmern, Öffentlichkeitsarbeit und so, ist eine schlaue Sache. Ja, hier Farbenwirrwarr, kann man sehen.
Handbuch, Diskussionsseiten, Benutzerseiten, also jeder Benutzer hat auch eine eigene Seite. Das wird davon alles abgerechnet.
Ja, hier kann man noch die englische Wikipedia sehen. Sieht auch ganz nett aus. Aber das haben wir jetzt keine Zeit mehr für groß noch durchgehen. Ja, Wachstumsprognose ist schwierig, wie es weitergehen wird. Wir haben jetzt halt, wir sind Unicode-fähig, unsere Software mittlerweile. Das heißt, wir können jetzt auch in Chinesisch und in Suaheli und was weiß ich was irgendwie alles Wikipedias aus dem Boden stampfen, wenn da so jemand motiviert ist, gerne. Nein, das lasse ich mal weg irgendwie. Ja, bitten an Zukunft. Das könnt ihr alles nachlesen. Das erzähle ich euch nachher auch noch alles sehr gerne. Also wir haben noch einen zweiten Raum im Saal 5. Da stehe ich gerne für Diskussionen, Anregungen und so weiter bereit. Es ist schade irgendwie, dass wir jetzt nicht mehr so richtig viel Zeit hatten dafür. Aber ich hoffe, wenn jemand das spannend findet, also sehr, sehr gerne, sehr willkommen. Und per E-Mail stehe ich auch jederzeit zur Verfügung.